Es ist jetzt ziemlich genau 40 Jahre her, da bin ich mit meinen Eltern ins Berner Oberland gefahren. Ich hatte diese Gegend noch nie gesehen und ich erinnere mich noch ganz genau dran, als ich zum ersten Mal von Interlaken aus die Jungfrau gesehen habe. Also es geht jetzt heute nicht um die Jungfrauengeburt, es geht um den Berg, der mich damals sehr beeindruckt hat. Das Ding steht unglaublich hoch über der Ebene. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gesehen hat. Extrem eindrucksvoll, vor allem im Sommer, wenn unten alles grün ist und da oben ist das ewige Eis. Und das hat Ehrfurcht eingeflößt, mir damals zumindest als Jugendlicher. Und wenn ich die Bibel lese, dann geht es mir manchmal auch so, dass mir Dinge noch größer erscheinen als so ein 4000er im Berner Oberland. Texte, die Ehrfurcht einflößen, Texte, die uns Gott mitteilen lässt. Und ich glaube, zu diesen 4000ern in der Bibel, da gehört auch Sacharja. Da gehört auch die Offenbarung. Und wir wollen uns heute wieder ein bisschen mit diesem Text aus Sacharja beschäftigen. Und wir werden auch sehen, dass er weit und hoch hinausreicht, auch weit in die Zukunft. Wir sind ja gerade auf dem Weihnachtsmarkt in Bockenau unterwegs und man kommt da vielleicht auch das ein oder andere Mal hoffentlich auf den Glauben zu sprechen. Hat dich schon mal jemand gefragt, warum du an Gott glaubst? So ganz direkt? Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt in der Klasse oder am Arbeitsplatz, ich weiß es nicht. Hat dich das schon mal jemand gefragt, warum du an Gott glaubst und warum du ausgerechnet an Jesus glaubst? Und weißt du vielleicht noch, was du da geantwortet hast? Ich wurde das ja ziemlich oft gefragt an dem Infostand, als ich noch beim DCDB gearbeitet habe und in den Foyers der Hochschulen unterwegs war. Da gab es oft solche Gespräche mit Studenten, sehr oft auch mit Leuten, die keine Deutschen waren, für die das Thema Glaube und Religion ganz selbstverständlich zum Leben dazugehört. Und es ist eigentlich tragisch, dass das bei uns nicht mehr dazugehört, über den Glauben zu reden. Es ist ganz schwierig, in Bockenau auf dem Weihnachtsmarkt über den eigenen Glauben zu sprechen. Aber manchmal wird man danach gefragt. Und das ist gut so. Mir ist aufgefallen, dass man dann immer relativ schnell auf den Schöpfer zu sprechen kommt. Das liegt vielleicht auch an meinen Interessen und das ist speziell bei mir so. Aber irgendwie kommt man immer auf den Schöpfer. Und ich frage mich, was macht eigentlich unseren Gott so besonders? Ist es der Schöpfer? Wenn man mit Muslimen spricht, die glauben auch an einen Schöpfer. Oder vielleicht kommt man auf die 10 Gebote zu sprechen und dann merkt man, ja, die werden auch in anderen Religionen eigentlich sehr geschätzt. Also ist das vielleicht auch nicht so der entscheidende Punkt. Ich glaube, was unseren Gott ganz wesentlich von anderen Göttern unterscheidet, das ist, dass er Mensch wurde. Dass er aus dem Himmel, aus seiner himmlischen Sphäre direkt zu uns in die Welt gekommen ist. Um ein Menschenleben zu führen zwischen einem hilflosen Säugling in der Krippe bis zu einem ungerechten, brutalen Tod am Kreuz. Und da frage ich mich, wo ist ein Gott, der so weit geht, um uns seine Liebe zu zeigen, und vor allen Dingen, um uns zu ihm zurückzuholen. Ich glaube, das ist das Hauptmerkmal unseres Gottes und auf das müssen wir zu sprechen kommen, wenn wir über ihn ins Gespräch kommen. Aber es kommt noch ein Begleitmerkmal dazu, und zwar, dass Gott Jahrhunderte, manchmal sogar Jahrtausende vorher ankündigt, was er vorhat. Und auch Jesus, der Retter, kam mit Ansage. Und damit macht Gott seine Glaubwürdigkeit überprüfbar. Auch das ist einzigartig. Wir haben kürzlich in der Bibelstunde über diese spezielle Eigenschaft Gottes gesprochen, als wir den Jesaja gelesen haben, den Propheten Jesaja. Und der macht auch schon sehr konkrete Vorhersagen für die Zukunft. Der nennt Königsnamen, der nennt Dinge, die sich noch ereignen werden. Und auch Jesaja weist schon auf die Geburt des Messias durch eine Jungfrau hin. Und er weist auch auf den Zusatznamen von Jesus hin, weil Gott durch Jesus in die Tat umsetzt, nämlich die Tatsache, dass er mit uns ist, dass er mit uns Menschen ist. Gott sieht dabei alle Epochen der Weltgeschichte vor sich, die vergangenen wie die zukünftigen. Dabei steht ihm kein hoher Berg im Weg. Gott hat diesen Weitblick. Und dann steht er auch, vielleicht nochmal mit dem Bild gesprochen, wie so ein Fels in der Brandung einer sich ständig bewegenden Weltgeschichte. Aber Gott überschaut sie und Gott lenkt sie. Und das kann definitiv kein Götze, der von Menschen erfunden wurde. Und wir sehen auch, dass es bei Gottes Vorhersagen nie um irgendwelche Belanglosigkeiten geht, sondern es geht um sehr außergewöhnliche Ereignisse. Und wenn sie eintreten, dann wird unmissverständlich sichtbar, dass unser Gott ein handelnder Gott ist, ein Gott, auf den man sich verlassen kann, auch in seinen Vorhersagen. Und das unterscheidet ihn ganz wesentlich von selbstgemachten Göttern. Jesaja vergleicht ihn in seiner damaligen Zeit mit Brennholz. Er spricht von Göttern, die aus demselben Holz geschnitzt sind, mit denen man nachher seinen Ofen betreibt oder den Grill anfeuert, so Jesaja. Aber diese selbst geschnitzten Götzen, die können keine Zukunftsperspektive entwickeln. Ich lese das mal zunächst aus Jesaja, Vers 44, Vers 6 und folgende. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkündige es und tue es mir dar. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Die anderen Götter, die anderen Propheten, das ist hier die Frage. Die sollen es uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Nein, muss da die Antwort heißen, weil es gar keinen anderen Gott gibt außer ihm. Wir halten bestimmte Dinge für andere Götter, aber es gibt letztlich keine. Es gibt keinen Gott außer dem einzigen wahren Gott, unserem Gott. Und nur der kann zuverlässige geschichtliche Langfristvorhersagen machen. Und warum ist es so wichtig, dass Gott Propheten geschickt hat? Ich denke, auch mit diesen Zukunftsperspektiven will Gott unser Vertrauen in ihn stärken. Wir haben das ja auch vorhin gehört. Gott kommt gewaltig, das ist eine Zukunftsvorhersage. Und diese Prophetien, auch im Alten Testament und auch im Neuen, die sollen unser Vertrauen in ihn stärken. Das sind Hilfen für Skeptiker. Und dazu gehört auch die Botschaft von Sachaja. Ich glaube, was Sachaja im Alten Testament für die Leute war, das ist vergleichbar mit dem, was für uns heute die Offenbarung ist. Sehr schwere Texte, die aber voll stecken von Zukunftsvorhersagen und die ganz gewaltig sind, wenn man erkennt, wie sie in Erfüllung gehen. Es geht bei Sachaja auch tatsächlich nicht nur um dieses Gott mit uns in der damaligen Zeit, als der Tempel neu gebaut werden sollte, sondern es geht auch um dieses Gott ist mit uns durch den künftigen Messias. In Sachaja vielleicht noch etwas vage, noch ein bisschen versteckt, aber vor allem jetzt auch für uns im Rückblick sehr deutlich erkennbar. Und in Sachaja kündigt Gott Jesus den Messias durch drei besondere Männer an. 500 Jahre vor der Geburt Jesu kündigt er das Kommen des Messias in die Welt an. Und zwar zunächst durch den hohen Priester, den ersten hohen Priester nach dem Exil, durch Jeschua. Jeschua wird ein Bild für den kommenden Christus. Dann als zweites durch den Statthalter Serubabel. Und wir werden das auch noch sehen, als drittes durch den Propheten Sachaja selbst. Auch der ist ein Hinweis auf den kommenden Christus. Also den ersten handfesten Hinweis auf Jesus, erhalten wir im Buch Jesaja durch den hohen Priester Jeschua. In der vierten Vision, also wir haben letzten Sonntag die drei ersten betrachtet, in einer vierten Vision sieht er eine fiktive Szene mit diesem Mann, mit diesem hohen Priester Jeschua im Mittelpunkt. Zacharja dürfte den Jeschua auch persönlich gekannt haben, das kann man dem Buch Esra entnehmen oder anderen Texten der Bibel, wonach ja Zacharja ganz direkt den Jeschua auch persönlich ermutigt hat. Und in dieser Vision, da sieht Zacharja jetzt den hohen Priester nicht live vor sich, sondern in einer himmlischen Szene vor dem Thron Gottes. In einer ganz eigenartigen Situation, die erklärt werden muss. Das ganze Kapitel 3, Zacharja, handelt davon. Wir lesen das mal so ein bisschen durch miteinander. Vers 1. Und er, Gott, ließ mich sehen, den Hohenpriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Engel des Herrn ist so ein bisschen verwirrend im Zacharja. Der dürfte immer eine Umschreibung Gottes selbst sein, weil Gott selbst nicht gesehen werden durfte. Und es gibt einen ständigen Wechsel im Text zwischen dem Herrn und dem Engel des Herrn. Das klingt ein bisschen verwirrend, aber es ist nicht mehr verwirrend, wenn man sieht, dass hinter beiden immer Gott selbst steht. Gott ist derjenige, der redet, immer wenn vom Engel des Herrn oder vom Herrn selbst die Rede ist. Von Gott gehen die Anweisungen aus. Und Zacharja sieht jetzt diesen Jeschua, diesen hohen Priester, vor dem Engel des Herrn stehen. Und zwar genauso, wie man das erwarten würde von einem Priester, der vor Gott steht, wenn er seinen Dienst tut. Das ist übrigens genau dieselbe Ausdrucksweise, wie das den Leviten im 5. Buch Mose geboten wird, dass sie vor Gott stehen sollen. Und so sieht jetzt Zacharja diesen Jeschua in der Szene vor dem Thron Gottes stehen. Um die ganze Geschichte ein bisschen zu entwirren, setze ich jetzt beim Vorlesen mal überall dort Gott, Engel, Knecht, Brüder und so weiter ein, wo sie jeweils umschrieben sind mit unterschiedlichen Begriffen. Weil wenn man den Text zum ersten Mal liest, versteht man sonst nur Bahnhof. Also ich versuche es mal, das etwas verständlicher vorzulesen. Jeschua stand also in dieser Vision Zacharjas vor Gott. Und der Satan stand zur Rechten Jeschuas, um ihn zu verklagen. Und Gott sprach zum Satan: Ich schelte dich, du Satan. Ja, ich schelte dich, der ich Jerusalem erwählt habe. Ist Jeschua nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor Gott. Gott hob an und sprach zu den dabeistehenden Engeln, die vor ihm standen: Tut die unreinen Kleider von Jeschua. Und Gott sprach zu Jeschua: Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und Gott sprach außerdem: Setz Jeschua einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an, und Gott stand dabei. Er bezeugte es Jeschua und sprach: So spreche ich, der Herr Zebaoth. Wirst du, Jeschua, in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du meinem Haus recht sprechen und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen Gläubigen, vielleicht sind hier auch Engel gemeint, die hier stehen. Höre nun, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen. Denn siehe, ich will meinem Knecht den Spross kommen lassen. Ja, siehe, auf dem einen Stein, den ich vor dir, Jeschua, hingelegt habe, sind 7 Augen. Wir lesen dann ein Kapitel weiter, was diese 7 Augen bedeuten. Sie sind die Augen des Herrn, die alle Lande durchziehen. Siehe, ich grabe die Inschrift meines Knechtes und Sprosses ein, spricht der Herr Zebaoth. Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Zu derselben Zeit, spreche ich, der Herr Zebaoth, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock, und unter den Feigenbaum. Also wenn ich so einen Text lese, dann steht der vor mir wie ein Viertausender. Ja, ich weiß, das schaffe ich irgendwie nicht. Ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche Gottes Geist, um ihn zu verstehen. Und ich hoffe, dass ich einiges richtig erkannt habe und euch das weitergeben kann. Jeschua war ja mit den Rückkehrern aus Babylon befreit worden. Und wie es hier heißt in diesem Text, er ist wie ein Brandscheid aus dem Feuer gezogen worden, damit er nicht komplett verbrennt. Und es ist auch klar, wer diese Rettungsaktion vornimmt, es ist Gott selbst. Und jetzt versucht in dieser Situation der Teufel, diesen herausgezogenen Jeschua anzuklagen, weil er genau weiß, dass dieser hohe Priester natürlich ein Sünder ist, ein Sünder bleibt, auch wenn er dieses Amt des hohen Priesters hat. Und deswegen will der Teufel diesen Jeschua anklagen und will, dass er verurteilt wird. Und das war ja schließlich sogar in Gottes Gesetz festgehalten, dass der hohe Priester, bevor er für das Volk eintreten konnte, vor Gott selber ein Opfer bringen musste für seine eigene Schuld. Und jetzt klagt der Teufel den Jeschua an und kann sich dabei sogar auf das Gesetz Gottes berufen. Aber er wird von Gott zurückgewiesen, von Gott abgewiesen. Jeschua trägt zwar unreine Kleider hier in diesem Bild, das heißt, er ist ein erlösungsbedürftiger Sünder. Aber Gott begnadigt ihn und spricht ihn gerecht. Und dann wird er von höchster Stelle aus neu eingekleidet. Und das ist ein Bild für die ungetrübte Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Und in diesem Bild, da zeigt sich jetzt schon etwas von dem Freispruch, der einmal später durch Jesus Christus für jeden möglich wird, der an ihn glaubt. Und dieser Freispruch, diese Gerechtigkeit vor Gott wird symbolisiert durch Feierkleider oder weiße Kleider. Später wird das auch in Offenbarung wiederholt, in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, Vers 4, da heißt es, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Wer also diese Gerechtigkeit von Gott geschenkt bekommt, der wird nicht mehr sterben. Und Jeschua, jetzt wieder zurück in die Vision Sacharjas, der soll nun als Gerechtfertigter auch entsprechend leben, das heißt in Gottes Wegen wandeln und damit den wirklichen Gottesdienst halten, so in Sacharja 3, Vers 7. Also in dem Maße, wie Jeschua als hoher Priester vorbildlich lebt, so lebt, wie es Gott gefällt, so wird er auch laut dieser Verheißung das Volk im Sinne Gottes leiten können, führen können. Und jetzt wird uns auf einmal klar, Moment, das ist ja eigentlich eine Unmöglichkeit. Der Teufel hat ja, was so eine Unart von ihm ist, nicht ganz Unrecht. Das ist ja gar nicht möglich. Ein Mensch kann nicht vollkommen das tun, was Gott getan haben will. Aber nur wenn er vollkommen gerecht wäre, könnte er auch ein vollkommener Führer für das Volk Israel sein. Dazu wird Jeschua zwar aufgefordert in der Vision, aber es ist klar, so umfassend vollkommen wird er nie sein können. Das kann auf einen normalen Menschen, auf einen normalen hohen Priester in der damaligen Zeit nicht zutreffen. Und damit lenkt Gott den Blick auf einen viel größeren hohen Priester, der in der Zukunft kommen soll. Jeschua selbst wird nicht der Messias sein können, den es braucht, um Gottes Volk zu erlösen. Jeschua kann und soll, so steht es hier ausdrücklich, nur ein Bild dafür sein. Ein Bild für den zukünftigen Gottesknecht, für den Spross, der eine ganz andere göttliche Qualität hat. Und mit diesem späteren Jeschua soll ein endgültiger und nicht bloß ein vorläufiger Retter kommen, wie damals nach der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt ist es sehr schön, wenn man diesen Namen liest, Jeschua ist eigentlich einfach nur der hebräische Name für Jesus. Das ist der gleiche Name. Und hier haben wir einen hohen Priester, der ein Bild sein soll für einen hohen Priester in der Zukunft. Und der heißt Jesus, das ist einfach nur der griechische Name von Jeschua. Und dieser Jesus, der hat im Gegensatz zum hohen Priester im Alten Testament es nicht mehr nötig, selbst gereinigt zu werden von seiner Schuld. Dieser Spross Jesus, der jetzt den Sacharja ankündigt, ist selber das reinste aller möglichen Opfer und er bringt es durch sich selbst zur Sühnung der Schuld aller. Das werden wir ja nachher auch im Abendmahl bedenken. Und Satan wird auch später Jesus verklagen. Er wird versuchen, ihn zu Fall zu bringen, aber er hat keine Chance. Genauso wie damals in der Vision der Teufel keine Chance hat, den Hohenpriester Jeschua zu verklagen. Und dann wird Jesus sich unsere unreinen Kleider anziehen, unsere schmutzigen Klamotten, um sie sich von Gott abnehmen zu lassen. Er gibt sozusagen dann im übertragenen Sinn unsere Schmutzwäsche der Sünde bei Gott ab und tauscht sie gegen saubere Kleider aus, die wir dann tragen dürfen. Feierkleider unserer endgültigen Rechtsprechung vor Gott. Und damit passiert eine Reinigung, die Satan als Ankläger ausschaltet. Vielleicht erinnert ihr euch in diesem Moment nochmal an Uli Neuenhausen, der davon gesprochen hat, von diesem Anwalt, von diesem Staatsanwalt, der jetzt nichts mehr zu sagen hat. Jesus und nicht Jeschua wird also den Rückkehrern und allen Umkehrern zu Gott den endgültigen Zugang zu Gott verschaffen, durch sich selbst als den vollkommenen hohen Priester. Und dafür, für diese Gerechtigkeit und das Leben in der unmittelbaren Nähe Gottes, steht dann am Schluss von Kapitel 3 das Bild von der Gastfreundschaft der Menschen unter Weinstöcken und Feigenbäumen. Für einen Israeliten ist das immer ein Bild des Friedens, ein Bild für die Freiheit von Schuld und uneingeschränkter Gemeinschaft mit Gott. Jetzt haben wir aber neben diesem hohen Priester Jeschua noch ein weiteres Bild, ein weiteres Zeichen, das auf den Messias in der Zukunft hindeutet. Und davon lesen wir in der Vision Nummer 5 in Kapitel 4. Wir lesen jetzt mal dieses Kapitel nicht auch noch, also das sind sehr viele Texte. Aber dort sieht Sacharja zunächst keinen Menschen in dieser Vision, sondern nur einen siebenarmigen Leuchter, der zwischen zwei Olivenbäumen steht. Verständlicherweise checkt er mal wieder nichts, ja, und es muss ihm erklärt werden, was das bedeutet. Die Erklärung wird aber nur zum Teil gegeben. Ähnlich haben wir das auch später bei Jesus, der seinen Jüngern manches erklärt, aber nicht alles. Die Erklärung hier könnte lauten: Serubabel und Jeschua, das sind die beiden Olivenbäume und dazwischen steht Gott als das Licht, das sie anstrahlt. Gottes Licht aus dem siebenarmigen Leuchter. Über Jeschua haben wir schon gesprochen, jetzt geht es um Serubabel. Er war damals als Statthalter wichtig, um den Tempel ganz materiell betrachtet weiter aufzubauen. Und er hatte wie Jeschua Gott vertraut. Und das war der Grund, warum Gott für ihn alle politischen Hindernisse damals aus dem Weg geräumt hat, wie einen riesigen Berg. Und Serubabel hat begriffen, dass es nicht seine eigene Cleverness war, seine eigene Fähigkeit, sondern Gottes Kraft, die diesen Tempelbau ermöglicht hat. Er hätte es nicht geschafft aus eigener Kraft, nicht mal, wenn er das ganze Heer des jüdischen Volkes hinter sich gehabt hätte. Und so ist auch das Wort Gottes an Serubabel in Sacharja 4 ab Vers 6 gemeint. Es soll nicht durch Heer oder Kraft sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel werde zur Ebene. Er wird hervorholen den Grundstein und der Jubel rufen, Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn, die Hände Serubabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Hier ist auch wieder so eine kurzfristige Zukunftsvorhersage. Wenn ihr sehen werdet, dass der Schlussstein für den Tempel gelegt ist, seht ihr darin, dass ich mit euch bin, dass ich auch ihn gesandt habe. Ich vermute mal ganz stark, dass Jesus an genau diese Geschichte denkt, als er, wie es im Matthäusevangelium berichtet wird, auf einen Berg verweist, der sich wegheben würde, wenn seine Jünger den entsprechenden Glauben hätten. Eine ganz schwierige Geschichte. Da kritisiert Jesus den Kleinglauben der Juden und auch den seiner Jünger, als sie einen besessenen Jungen nicht heilen können. Er sagt dort, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Und dabei ging es Gott natürlich, so wie in der Vision zu Serubabel, ganz bestimmt nicht darum, dass die Jünger ihre Fähigkeiten zu Erdarbeiten ohne Bagger testen sollten. Ja, dass sie da beweisen sollten, wir müssen nur glauben und dann, keine Ahnung, ja, da müssen wir keine Baufirma mehr beauftragen. Es ging natürlich um was ganz anderes. Es ging darum, dass sie wie Serubabel und Jeschua lernen sollten, darauf zu vertrauen, dass es nur durch Gottes Kraft geht. Und wir wissen das alle. Die wirklich großen Berge im Leben, die stehen nicht im Wallis, die stehen nicht im Berner Oberland, sondern dort, wo wir Gott ganz viel zutrauen müssen. Aber dort, wo wir das tun, dort, wo wir Gott vertrauen, da gibt es keine Hindernisse, die er nicht aus dem Weg räumen könnte. Ganz egal, was es ist, vielleicht sind es Zweifel, vielleicht auch Zweifel an seiner Zuverlässigkeit, vielleicht ist es ein schlimmer Streit, vielleicht sind es Schwächen, vielleicht ist es Schuld. Alle diese Hindernisse müssen vor Gott weichen. Jeschua und Serubabel mussten Gott vertrauen und erst dann wurden die Berge des Widerstands damals gegen den Tempelbau beseitigt. Und genau so war es dann auch bei den Jüngern. Die mussten erst begreifen, dass es ihnen nur im vollkommenen Vertrauen in Jesus möglich war, Menschen zu heilen. Ohne Jesus geht nichts. Und diese Erkenntnis betrifft dann auch wieder in einem viel tieferen Sinn auch wieder die Rechtsprechung vor Gott. Ohne das Opfer Jesu wird keiner vor Gott bestehen können. Nicht durch ein Heer von guten Taten und nicht durch die Kraft eigener mentaler Anstrengung. Es muss durch Gottes Geist geschehen, den Jesus in die Welt gebracht hat. Und dann kommt noch ein drittes Messias-Zeichen, das wir im Buch Sacharja finden. Dort setzt Gott ein Zeichen durch den Propheten Sacharja selbst. Sacharja bedeutet, da haben wir das letzte Mal was zugehört, unser Gott, Jahwe, hat an uns gedacht. In die Zukunft gerichtet heißt das, Gott vergisst uns nicht, ganz einfach. So wie er die Juden damals in Babylon nicht vergessen hatte. Damals wollte er sein Volk zurück nach Judäa bringen und er wollte, dass zu seiner Ehre wieder ein Tempel in Jerusalem errichtet wird. Beides schien damals völlig aussichtslos, aber beides hat Gott erreicht. Und der Name Sacharja steht für Gottes Versprechen, die er nicht nur macht, sondern die er auch einlöst. Wie genial dabei Gottes Zeitplanung ist, das zeigt der Name Sacharja selbst. Der taucht nämlich wieder im Neuen Testament auf. Zacharias. Zacharias ist nämlich die griechische Version des Namens Sacharja im Hebräischen. Und ihr ahnt es schon, hier ist der Zusammenhang mit Advent und Weihnachten. Und da wird ein wesentlicher Teil der Prophetie Zacharias erfüllt. Der Sohn von Zacharias, Johannes der Täufer, wird ja nur 6 Monate vor Jesus geboren. Und er soll die Juden ihrem lang ersehnten Messias zuführen. Dem Messias, auf den schon Zacharia mit Jeschua und Zerubabel hingedeutet hat. Dem Messias, der nicht durch Heer oder Kraft, sondern mit Gottes Geist regieren wird und ein Reich bauen wird, das nicht von dieser Welt ist. Und Johannes, der wird diese neue messianische Ära einläuten. In Lukas 2, Vers 16 kündigt das der Engel Gabriel dem Zacharias an, und wir haben es vorhin gehört, er hat es später auch selbst begriffen, welche Bedeutung sein Sohn haben wird. Und er, dein Sohn Johannes, wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er, Johannes, wird vor ihm, also vor Jesus, dem Messias, hergehen. Und jetzt kommt es wieder, im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn Jesus, ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Zacharias hat das erstmal sehr angezweifelt und er fordert ein zusätzliches Zeichen von Gott. Und Gott gibt ihm dann auch ein sehr drastisches Zeichen. Er kann nämlich kein Wort mehr sagen, bis sein Sohn Johannes geboren ist. Da dachte ich, Zacharias hatte sehr viel Zeit in dieser Situation, um als Schriftgelehrter, der er ja war, sich daran zu erinnern, dass Gott längst dieses Zeichen gegeben hatte, nämlich gerade durch seinen Namensvetter Zacharia. Und dass der Prophet Zacharia denselben Namen hat und den gleichen Beruf wie Zacharias, das war sicher auch kein Zufall. Ich glaube, bei einem Gott, der nicht nur in die Zukunft blickt, sondern sie auch gestaltet, ist das auf keinen Fall ein Zufall. Und dann war es soweit, zur Zeit des neutestamentlichen Zacharia, des Zacharias, kommt Jesus in die Welt. Und mit ihm der Spross, den Zacharia angekündigt hat. Wir merken daran, dass Jahrhunderte und Jahrtausende Gottes Gedächtnis nichts anhaben können. Er vergisst nie, was er angekündigt hat. Ob das jetzt die 500 Jahre sind, die zwischen Zacharia und der Geburt Jesu lagen, oder ob es die schon über 2000 Jahre wahrscheinlich sind, die es dauert, bis Jesus wiederkommt. Und deshalb wollen wir ja nicht wie Zacharias nach weiteren Zeichen fragen, sondern Gott vertrauen. Er vergisst uns auch in Zukunft nicht und wird uns durch Jesus ans Ziel bringen. Amen. Jetzt wollen wir miteinander noch einige Loblieder singen.